Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nee. Nochmal. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Vergesset. Herzlich willkommen,
schön.
Meine Damen und Herren.
Schön, ja, herzlich danke. Willkommen.
Ja. Deine, was war das für eine bescheuerte Idee?
Ja, ich dachte, das wäre, du müsstest die Melodie dafür auch kennen. Es war, oder es sollte nach meiner Idee zumindest das Mickey Mouse Intro sein. Weiß ich nicht, wo er da so über einen Kutter fährt und, ja, keine Ahnung.
Der fährt über einen Kutter?
Mit dem Kutter über was auch immer, irgendein Gewässer.
Na gut, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, ich kenne das, aber ich kann nicht alle flöten. Also, ich meine, ich kann's, aber ich wollte jetzt einfach nicht. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum 42-Podcast. Uns tut es sehr leid, es ist eine Folge ausgefallen, ne, Timon?
Entschuldigung, deinerseits, ja. Es ist zu warm.
Das war die Begründung. Ja, finde ich auch unverschämt, dass du einfach gesagt hast, wieder so machen wir jetzt nicht, ich streike.
Du hast gesagt, es ist zu warm zum Film gucken. Und ich möchte damit sagen, damit ist eigentlich halt Absolution für meinen Fauxpas, dass ich The Good, The Bad and The Ugly immer noch nicht gesehen
habe. Ach so, damit willst du jetzt direkt anfangen, ja? Mit dem Fauxpas willst du dich direkt wieder rausquatschen. Nee, also in erster Linie hat es nicht geklappt, weil ich einfach einen Knieunfall hatte. Ja, das war schon mal das Erste, was richtig gut gelaufen ist die letzten, wie viel? 4 Wochen? 3 Wochen? Ich weiß es nicht. Aber, und dann kam diese Hitzewelle. Oder da war ich vorbei, Alter. Da wollte ich einfach nur noch liegen und schwitzen. Sterben. Ja, irgendwie sowas. Ja, aber jetzt sind wir wieder da und wir haben einiges vor uns, oder nicht?
Wir haben einiges auf der Liste, aber wollen wir nicht erstmal, also wir haben ja unsere wunderbare Kategorie, wo wir wieder über 3 wunderbare Filme reden. 3 der besten Filme aller Zeiten von der IMDb-Liste. Wir können aber gerne mal so ein bisschen vorher allgemein über Film quatschen. Wir haben ja jetzt einen Monat, glaube ich, nicht geredet, richtig, ne?
Okay. Aber ich möchte, eine Sache möchte ich dringend ansprechen, dringend. Weil ich da sehr, sehr glücklich gerade bin. Und ich möchte nicht immer nur schlechte Sachen erzählen. Ich möchte auch mal was Gutes erzählen. Hast du die neuen Trailer gesehen von der DC-Gordon-Geschichte da aktuell?
Ich habe den von Batman gesehen und ich habe ein bisschen was von Suicide Squad gesehen, ja.
Ja, Mann. Alter, ich bin hoch aufbegeistert, muss ich sagen. Also das ist wirklich nach der Scheiße, die wir uns da die letzten Jahre angucken durften, seitdem Nolan quasi den Bat-Umhang an Nagel gegangen hat.
Vor allem, die haben wirklich mit die besten Filme, Superheldenfilme aller Zeiten gemacht, ne?
Ja, die haben.
Und dann, die waren so hart erfolgreich und dann sagen die einfach, ja komm, lass aber nicht so weitermachen. Ja. Lass lieber Scheiße machen.
Lass doch einfach mal was ganz anderes machen, ne? Guck mal hier, Marvel, die haben doch richtig Erfolg mit den CGI. Hör mal, da holen wir uns den CGI-Künstler ins Boot. Der hatte 300 gemacht, ne? Und dann ist er auch super erfolgreich gewesen. Da muss
der war auch nicht mal gut im CGI, der Film.
Boah, Alter, ich hab das schon im Spoiler-Podcast damals des Öfteren erwähnt. Ich bin ein persönlicher Mensch. Ein sehr persönlicher Mensch bin ich.
Und gute Aussage.
Ich krieg einen Kotzreiz, wenn ich an Zack Snyder denke. Ich krieg einen Kotzreiz. Der hat so viel verkackt, der hat für DC eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht. Ich meine, der hatte aus irgendeinem Grund auch mal einen Erfolg mit Aquaman, war ja durchaus ein finanzieller Erfolg. Ne? Aber ganz ehrlich, die Filme sind der letzte Scheißdreck. Die Leute gucken einfach nur noch alles. Das ist denen völlig egal, was da gerade passiert. Hauptsache irgendein visuelle, ich weiß auch nicht. Aber dank des Jokers würde ich jetzt einfach mal sagen.
Aber ich wollte genau sagen, also der Joker war ja auch so ein sehr realistischer Film.
Ja.
Und die Dark Knight-Reihe ja auch. Und die brauchten irgendwie diese ganzen 12 Jahre, um zu erkennen, vielleicht sollten wir das genau machen, wie es damals funktioniert hat.
Ja, und jetzt haben sie sich auch noch solche Leute wie James Gunn mit ins Boot geholt, ne? James Gunn und Suicide Squad. Holy
shit. Ja, ich glaube, der wird geil. Alter, es war ein bisschen sehr viel Charaktere in diesem Trailer drin, aber ich feiere allein schon, dass John Cena mitspielt.
Also pass auf, das, ich muss mir halt die ganze Zeit vorstellen, wie James Gunn im Kino saß, ne, nachdem er Guardians of the Galaxy gemacht hat. Und dann kam Suicide Squad und er saß da nur so und dachte sich, was für eine gequälte Scheiße gucke ich mir hier gerade an? Das kann ich eine Million mal besser.
So, ich wollte gerade sagen, das ist halt auch scheiße, wenn du das sagst, dass du das besser kannst und das wirklich besser kannst. Ja. Also das sagen ja viele, wenn du jetzt über den Film rantest, so, ich glaube, wir würden das nicht unbedingt hinbekommen. Aber so einer, der kann das ja wirklich besser einfach.
Ja, also Suicide Squad hatte den, also der einzige Glücksfall bei Suicide Squad ist, dass Margot Robbie zugesagt hat für Harley Quinn. Das war's. Ohne Harley Quinn wäre dieser Film niemals so erfolgreich gewesen.
Aber es war auch wirklich ein so beschissenes Drehbuch, ne? Ich weiß noch, ich war damals drin und ich hatte echt richtig hohe Erwartungen an Suicide Squad, weil der Cast sah cool aus, die Story an sich sah cool aus.
Ja, der Trailer halt auch. Der Trailer
genau, sah
halt
und das ganze, wie heißt denn das, Film, wie der Look des Films sah halt irgendwie geil aus mit der Musik und dem Theme. Und dann kam da so eine Scheiße bei rum, wo die Dialoge so grottig scheiße waren, ne?
Also, das war einfach auch todlangweilig, der Film, da kommt noch dazu. Also, da ist halt nicht wirklich, also, du hast halt nicht mitgefiebert, das war dir scheiße.
Aber auch egal, so Nonsens-Dialoge waren da irgendwie drin und du konntest überhaupt nicht mit den Charakteren mitfühlen, weil es irgendwie auch alles egal war. Und ich bin ja jetzt mal gespannt, aber ich fand den Batman-Trailer tatsächlich noch mal geiler, weil ich Joker unfassbar geil fand. Alter, und Batman, ich glaube, es wird darauf aufbauen, weil Cinema Strikes Back.
Nein, das glaube ich nicht.
Also nicht. Doch.
Also von der Leistung her. Ach so, von der Leise. Ich dachte, du meinst jetzt, dass das quasi im selben Universum spielt.
Joker. Nein, das haben sie ja gesagt. Das haben sie ja gesagt, dass das nicht stattfinden wird. Aber Nerdkultur, also Marco Riesch hat ein sehr schönes Essay darüber gemacht, warum Robert Pattinson ein sehr, sehr guter Batman-Schauspieler werden würde eigentlich.
Glaube ich auch.
Und ich glaube, der Riddler ist auch echt ein richtig geiler Bösewicht.
Ich liebe auch Jim Carrey als Riddler damals, ne? Also man kann über die Tim Burton-Filme sagen, was man will, aber er hatte irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe am Anfang da meine Probleme mit gehabt, bin ich ganz ehrlich. Aber so im Nachhinein, so Jack Nicholson als Joker und dann hier, wie heißt es, Jim Carrey als Riddler, die hatten als Bösewichte was. Die waren halt wirklich so abgedreht und geil, dass sie quasi einen Grundstein für das gelegt haben, was wir jetzt geil finden. So, ne? Ist meine Meinung am Ende, ne? Aber
meine Meinung.
Ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Und ich wollte auch die ganze Zeit noch The Lighthouse gucken, wegen Robert Pattinson.
Stimmt,
weil der gibt ja richtig Vollgas in letzter Zeit. Also, Tenet ja auch nächste Woche. Da bin ich richtig gespannt, was der so abliefert die nächste Zeit, weil der kann sich wirklich aus diesem Glitzer-Vampir-Image sehr schnell lösen, wenn das gut läuft jetzt.
Glaube ich auch. Ja, aber da zieht er, glaube ich, auch so ein bisschen drauf ab. Er hatte ja sehr viel Arthouse gemacht und hat gesagt, ich glaube, er war es, der das gesagt hat, dass die Filme ihm Spaß machen, aber die guckt halt keiner. Und dass er jetzt wieder, ich meine, er war das. Und dann geht er jetzt mehr in diese Mainstream-Richtung.
Finde ich gut. Ich glaube, das kann er auch. Ich meine, denk an Leonardo DiCaprio, Alter. Der war lange Zeit Romeo und Julia und Titanic und jetzt macht der einen geilen Film nach dem anderen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was uns Batman und Suicide Squad liefern werden. Das Ding ist halt, dass wir da auch mit Vorsicht genießen sollten, weil auch damals fand ich den Suicide Squad Trailer geil. Aber ich muss auch sagen, ich habe deutlich mehr Hoffnung in James Gunn als in Zack Snyder. Da muss man einfach mal klipp und klar sagen. Und wenn die beiden Filme gut laufen, Alter, dann ist das DC-Universe endlich gerettet. Ich habe die ganze Zeit weil du hast halt dieses Marvel, dieses bunte Geballer CGI, das ist auch geil. Aber DC war immer dieses Düstere, dieses Anti-Helden-Gedöns, ne? Und das war einfach so eine Scheiße mit diesem ganzen, Alter, Justice League war der größte Rotz. Das tut einfach
weh. Ja, vor allem, du kannst ja nicht sowas wie Avengers in zwei Filmen einführen wollen und dann wollen das alle das abfeiern.
Aber ich find's auch geil, dass sie einfach trotzdem The Flash machen wollen mit Ben Affleck als Batman.
Ach, ich dennoch. Glaub, das wird nix, aber
naja. Und Aquaman 2 soll ja auch noch kommen. Und ja gut, Wonder Woman 1984 ist ja auch auf dem Weg. Also die wollen das alte DC-Universe nicht ganz aufgeben, aber zumindest bieten sie jetzt noch eine Alternative, wo wir uns dann drüber freuen können, über einen schönen neuen Batman-Film, schönen Suicide Squad-Film, der dann auch mal was übertaugt. Dementsprechend.
Mal wieder gute Superheldenfilme, die so ein bisschen. Mann. Dieses Film Noir gefällt mir sehr gut dabei, was Joker hatte und was Batman, glaube ich, auch haben wird.
Richtig, richtig schön.
Ganz anderes Thema. Ich wollte noch erzählen, ich habe zwei Filme geguckt, jetzt seitdem auch echt wenig eigentlich.
Ja.
Aber ich habe ich habe einen Film geguckt, bei dem Benedict Cumberbatch ein Biopic spielt.
Wann hast du wie heißt der? Nicht Tesla, welcher kam? Der neue da, der jetzt rauskommt mit ihm?
Ich weiß nicht mehr. Edison.
Edison, ja, Edison war
es. Nee, ich habe nämlich geguckt, Inside WikiLeaks, wo er Julian Assange spielt.
Oh nein.
Warum? Den gab es nämlich kostenlos auf Netflix halt, also im Abo drin.
Kostenlos auf Netflix? Musst du nicht,
sorry, war ganz blöd. Aber ich hatte den gesehen und dachte mir, komm, guck's mal rein, weil im Cast sind unter anderem auch noch Moritz Bleibtreu und Daniel Brühl.
Nein.
Ja, und was auch ein bisschen Sinn macht, weil also WikiLeaks war ja diese Enthüllungsplattform vor einigen Jahren, ich glaube so 2010 um den Dreh, die ja sehr viel aufgedeckt haben in Amerika, politische Skandale, ich glaube Irak oder Afghanistan, ich glaube Afghanistan-Krieg, so Einsätze auf Zivilisten und sowas. Und
diese NSA-Geschichte halt, ne? Diese Überwachung.
Nee, das war Snowden. Das ist Snowden.
War das nicht auch bei WikiLeaks?
Ich weiß nicht, ob das mit denen kam, aber eigentlich war das da davor.
Ja? WikiLeaks. Ach so, ich dachte, das wäre so dieselbe Zeit gewesen, dass das alles über dieselbe Plattform
Nee, das kam ein bisschen später. Auf jeden Fall war WikiLeaks hatte wenig feste Mitarbeiter und so mit der Leitende neben Julian Assange war halt Deutscher. Deshalb hat auch sehr viel in Deutschland gespielt, weil man ja weiß, wenn man den meisten Anteil in Deutschland so dreht, dann kann man natürlich auch deutsche Filmförderung beantragen. Und das merkst du diesem Film so hart an, dass er unbedingt auf diese Filmförderung haben wollte und du dann Szenen hast auf irgendeinem Bauernhof, wo Moritz Bleibtreu wohnt. Und natürlich spielen drei Sachen in Berlin und du hast auch noch einen Fernsehturm da drin. Und es war echt kein guter Film, leider. Es war echt, so sehr ich Benedict Cumberbatch mag, ne? Aber das war auch irgendwie nichts. Und die Umsetzung vom Film war nicht gut, weil du ganz komische Elemente hattest, die so im Kopf der Person stattfanden, wo er. Also, du kannst ja WikiLeaks nicht wirklich darstellen, weil es das ja nicht gibt. So. Und also, das ist ja nur eine Plattform. Hm. Und dann haben sie so riesige Hallen, Bürohallen dargestellt, mit riesigen Schreibtischcomputern. und ja, an jedem saß dann irgendwie Julian Assange oder so ein Käse da. Ständig kamen so diese schnell zusammengeschnittenen News-Einblendungen, wo dann in so verschiedenen Fernsehberichten und so über WikiLeaks berichtet wurde. Ne? Kennst du bestimmt so, dann wird einmal was aus Russland gezeigt, einmal was aus Brasilien. Und da wurde sich auch tausendmal dran bedient. Und da war so ein Schnittmassaker teilweise drin. Es gab eine Szene, da waren die beide irgendwo oben nachts auf so einem Dach. Bei, ich weiß nicht, ob da eine Party war oder so, ich glaube ja. Und dann haben sich Daniel Brühl und Benedict Cumberbatch unterhalten. Und es war nur ein Dialog aus zwei Perspektiven. Und da waren wirklich 20 Schnitte in 20 Sekunden gefühlt. Und das war technisch, also so handwerklich auch so ganz merkwürdig umgesetzt. Du wurdest da so reingeworfen, du hast dich für keinen interessiert. Das war ganz grausam.
Von wann ist der Film? Nicht kurz nach der Geschichte schon? War das nicht so ein Ding, das quasi ein Jahr nachdem das passiert ist, schon da war?
Nee, 2013, doch.
Ja relativ. Pass auf, solche Filme, ne, das gab's bei 9/11 damals auch. Ruckzuck, zack, zack, musste da ein Film her. Weil die haben einfach keine Zeit. Das Ding ist passiert, so, zack, Drehbuch schreiben, los geht's. Und dann ist das halt dumm. Das ist halt einfach komplett eine Banane, weil die sich keine Zeit lassen, das mal wirken zu lassen. Dementsprechend kann das auch eigentlich nichts werden.
Naja. Leider. Aber den habe ich gesehen. Und dann wollte ich noch über einen anderen reden. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber ich habe mir endlich Uncut Gems angeguckt. Mit
Adam Sandler, der?
Genau, wo er ja diesmal nicht irgendeinen trotteligen Familienvater spielt, sondern einen zwielichtigen jüdischen Juwelier, der aus einer, oh Gott, Mine in irgendwo Schwarzafrika einen großen Opal irgendwie organisiert hat und den für teuer Geld verkaufen will und der sehr, sehr merkwürdig lebt, weil er sich von Leuten Geld leiht und da dann Schulden hat und die dann begleicht, indem er andere Schulden macht und dabei auch noch wettsüchtig ist und so mehrere Frauen hat. Und ich hatte im Vorhinein einiges darüber gelesen, also so immer mal wieder Kritiken und so gehört. Und das, was ich mitbekommen hatte, war, entweder finden Leute den Film richtig geil oder richtig hart scheiße. Das waren so die beiden Meinungen, die ich irgendwie gehört hatte.
Aber
das
ist der klassische Adam Sandler, ne? Entweder geil oder richtig hart scheiße.
Ja, aber es ist halt kein typischer Adam Sandler-Film, sondern es ist ja eine ernste Rolle. Also so eine halb, er ist halt schon, er hat sehr viel Eigenironie drin, oder nee, unfreiwillige Komik. Aber eigentlich spielt er einen sehr traurigen Charakter, der sich so durchs Leben wurschtelt. Und er hat ja auch immer gesagt, ja, hier Oscar-Nominierung und so. Also da wurde wohl sehr drauf gesetzt auch. Ist, glaube ich, ein Netflix-Original-Film gewesen.
Der wurde für einen Oscar nominiert oder wurde
nein,
für einen Oscar nominiert?
Genau, sie hatten es auf jeden Fall erwartet. Aber gut, das Line-Up war jetzt auch so krass bei den Oscars, dass da nichts mehr rumkam.
Interessant.
Ja, und ich fand ihn echt geil. Also ich fand ihn sehr gut. Er ist aber, wenn du ihn dir anguckst, guck ihn dir nicht an, wenn du mal irgendwie einen entspannten Filmabend machen willst, weil der so hart hektisch einfach ist. Du bist die ganze Zeit über 2 Stunden komplett angespannt. Nicht unbedingt, weil die Handlung so krass vorangetrieben wird, sondern weil Drehbuch und vor allen Dingen die Dialoge so darauf gemünzt sind, dass immer irgendwie zu viel ist. Dann klingeln 3 Telefone gleichzeitig, 5 Leute reden durcheinander, irgendwer drückt die ganze Zeit auf den Summer, da läuft Musik, Leute faden aus und trotzdem reden Leute im Hintergrund. Es ist so too much einfach die ganze Zeit, um seine Außenwelt irgendwie darzustellen, dass es doch irgendwie geil ist, wenn es sich komplett fertig macht.
Okay. Ja, bei Adam Sandler ist ja immer das Ding, ne? Der macht 100 Filme in 10 Jahren gefühlt und davon sind 5 gut.
Wenn
also Adams, aber die sind dann richtig gut, ne? Wenn du so an Klick denkst, Spiel ohne Regel, ne? Da sind dann teilweise so kleine Perlen bei, die musst du aber wirklich suchen. 50 erste Dates fand ich auch super. Aber dann hast du halt einen Haufen Scheiße, den du erstmal durchwühlen musst. Zum Beispiel Kindsköpfe, ne? Hast du den gesehen?
Da war ich so enttäuscht. Ich muss sagen, ich fand den lustig, weil da war ich auch 12 oder so, als ich den geguckt habe.
Also ich habe so viel erwartet, da ist ja Chris Rock bei, Kevin James und so weiter. Ich dachte, das wird ein ultimativer Hammer, so. Ich hab mich da so drauf und dann war der so langweilig und unlustig. Aber gut, das ist halt Adam Sandler, ne? Der kann entweder ganz oder gar nicht. Leg dich nicht mit so an Hand. Fand ich damals sogar auch noch ganz witzig. Aber der ist halt einfach komplett drüber, ne? Der ist einfach komplett drüber. Und das
macht aber das sind ja auch witzig. So, das sind ja auch so Familienfilme und Uncut James ist jetzt nicht unbedingt was für die ganze Familie.
Also da. Bummst der nicht da die dicke Frau irgendwann in dem Film?
Ja,
das ist kein Familienfilm.
Ja, aber du weißt, was ich meine, so vom Grundtonus. Aber der bewegt sich ja auch so ein bisschen in so zwielichtigen Bereichen und so. Und der ist jetzt eigentlich nicht unbedingt was für den gucke ich mit meinen Kindern. So.
Natürlich, ja. Ist halt keine typische Komödie, eine Familienkomödie.
Ist gar keine Komödie eigentlich, auch wenn er sehr viel unfreiwillige
und so, ne? Wer kennt das nicht? Ja, ich habe mich auch mal nach der ganzen Hitzewelle mal wieder rangesetzt, weil ich Bock hatte und habe auch viel, ich habe auch die ein oder andere Serie geguckt, weil Jesse
mal
Interesse dran hatte. Ich kann aber nichts Gutes berichten. Also ich kann, ich habe 2 Filme noch mal wieder geguckt, wo ich mega Bock drauf habe. Ich weiß nicht warum. Das sind so Filme aus meiner Kindheit. Der erste Teil, den finde ich heute noch geil, muss ich sagen. Der zweite Teil war so, ja, der war so lala.
Gina Wild Goes Wild.
Klassiker. Einfach ein Klassiker.
Aus meiner Kindheit einfach.
Tatsächlich, bevor ich jetzt die Titel sage, weil danach hört mir eh keiner mehr zu, wenn ich die Titel sage, aber James Gunn, über den wir gerade noch gesprochen haben, hat diese Filme, glaube ich, produziert und ich glaube sogar geschrieben. Ich bin mir nicht sicher. Es geht nämlich um die Scooby-Doo-Filme, Alter. Die sind nämlich jetzt auf Netflix. Ja, die Realverfilmung. So, wir reden jetzt mal nicht über das CGI. Das CGI ist komplette Grütze, aber das war halt damals einfach für eine normale Filmproduktion halt so Standard, sag ich mal. Die Filme hab ich aber so abgefeiert als junger Bub. Beziehungsweise den ersten Teil, den zweiten fand ich so lala. Und der ist auch heute noch so lala. Aber du hast einen Rowan Atkinson, also Mr. Bean spielt in dem ersten Teil mit. Du hast die Truppe so geil besetzt einfach, wie halt in einem Cartoon. Und dieses Freizeitpark-Insel-Flair mit diesem leichten Horror-Touch. Einfach geil. Ich mag den Film. Ich mag den Film echt gerne. Und ich hatte auch echt Spaß, den nochmal zu rewatchen. Ist natürlich jetzt nix, wenn du den damals nicht geguckt hast und den heute guckst, denkst du, what the fuck, Alter. Was gucke ich mir hier an? Aber in der Tat, doch, sehr spaßige Sache. Und dann habe ich noch
Ich wollte gerade kurz einschieben. Ich habe den nicht gesehen, aber er sieht optisch so ein bisschen aus wie Huibu, das Schlossgespenst oder sowas.
Den habe ich auch angefangen. Der wurde mir auch vorgeschlagen. Und dann dachte ich mir, wow, das gebe ich mir nicht. Da habe ich nach 13 Minuten oder so habe ich ausgemacht.
War doch zu scheiße?
Der Huibu finde ich grausam. Den kann ich mir wirklich nie angucken, weil es tut einfach weh. Also ich mag dafür Bully Herbig einfach zu sehr, als dass ich mir einen schlechten Film von Bully Herbig angucken kann. Weißt du, was ich meine? Du guckst den Film und denkst dir so, das ist so, jetzt hör doch auf mit der Scheiße, so nach dem Motto.
Mach aber die Zeit, was Gutes. Diese Zeit ist auch vorbei, dass so deutsche Comedians einfach Filme machen durften, oder? Also auch von, ich weiß nicht, es gab ja auch so diese Sieben-Zwerge-Zeit und so, da wurden ja so viele Comedy-Filme auch irgendwie gedreht. Allein was Martin Schneider für eine Filmografie irgendwie hat.
Martin ich ganz Schneider?
Ja.
Der hat Filme gemacht?
Ja, es gibt Filme, wo, also der hat ja auch bei
Sieben-Zwerge hat er mitgemacht, ja, klar.
Ja, genau, aber ich muss mal gucken.
Glaube, es gibt. Also ich meine, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, Kristall ist ursprünglich aus einem richtig beschissenen Klassenfahrtfilm entstanden, der Charakter, den er spielt. Ja. Kaya Jana hat vor kurzem noch einen Film gehabt. Otto macht er jetzt auch aktuell einen Cat-Wiesel-Film. Ja, also der weiß ich, ob die Cat-Wiesel was sagt, das haben meine Eltern mir damals mal gezeigt, das ist auch vor meiner Zeit gewesen, aber der macht einen Cat-Wiesel-Film. Also es gibt schon noch deutsche Comedy-Filme, aber die gehen halt komplett an den Kinokassen unter, weil die halt nicht mehr Sieben Zwerge sind und nicht mehr Otto der Film, ne? Das sind halt, die sind halt wirklich auf diese breite Masse getrimmt und sind halt einfach nicht gut. So, meiner Meinung nach. So ein Helge Schneider.
Ja, natürlich nicht.
So ein Helge Schneider macht noch nicht mal mehr gute Filme, muss ich sagen. Der letzte Nuno Schneider-Teil, der war leider enttäuschend, wenn man sich so die alten Filme anguckt. Da hat er sich noch getraut, einfach Scheiße zu machen. Da hat er gesagt, der Film wird einfach scheiße. Aber das ist das, was der Film ausmacht.
Ne? Und, den muss ich immer noch gucken. Den hast du ja so in den Himmel gelobt. Der steht immer noch auf meiner Watchlist. 00
irgendwann Schneider. Gönnen wir uns den. Ich sag's dir. Das ist der erste Film, den wir bei den nächsten Kino-Event gucken.
Boah, ich bin echt ein bisschen traurig, dass wir im Moment keine Kino-Events einfach machen können. Ja, da habe ich heute noch drüber nachgedacht, wie schön das eigentlich wäre, wenn wir jetzt schon so auf, weiß ich nicht, 5 oder 10 Events zurückblicken könnten, ja, wo wir die Filme nicht alleine gucken mussten, sondern mit Leuten zusammen.
Ich werde auch bei Tenet endlich mal wieder ins Kino gehen. Weil ich versuche mich die ganze Zeit aufzuraffen und ich vermisse es wie Sau. Es ist wirklich wie so ein alter Freund, den du seit Jahren nicht mehr gesehen hast. Ich vermisse es einfach. Aber ich kann mich selber aktuell nicht aufraffen, weil ich A, wenig Zeit habe durch diese ganze Kurzarbeit-Kacke, ne? Und also, ich muss halt eine Alternative schaffen. Also, ich habe ja mehr Zeit eigentlich durch diese ganze Kurzarbeit-Kacke, muss aber dann wieder mehr Geld, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und es läuft halt nichts. So, irgendeinen Film, den ich auch zu Hause gucken kann, da sage ich es selbst ich. Uff, da bleib ich lieber auf der Couch liegen bei dem Wetter. Ne?
Bei dem Batman-Trailer stand aber auch irgendwie am Ende nur im Kino, glaube ich, ne? Ja, also only in Cinema. Ja.
Gott sei Dank.
Oder in Theater. Und da wird jetzt, glaube ich, vermehrt drauf Wert gelegt, gerade bei den großen Produktionen, dass sie halt nicht on demand veröffentlicht werden, so wie Mulan irgendwie für $25 oder so kommen soll auf Disney Plus. Ich hoffe, das wird floppen. Also $8 hätte ich gesagt, okay, oder von mir aus 10. Ne? Aber what the fuck, $25?
Trolls war viel zu erfolgreich. Trolls war viel zu erfolgreich mit diesem On-Demand.
Ja, das stimmt.
Ich hoffe, das wird sich schnell wieder alles regeln.
Aber ich kann das verstehen, dass das damals erfolgreich war. Also du saßt zu Hause mit deinen Kindern, du wusstest nicht, was du machen solltest, gerade in so einer ganz merkwürdigen Phase, wo keiner irgendwas wusste.
Ja,
und dann sagst du so, ja komm, der ist jetzt draußen, dann komm, geben wir das Geld aus, gucken wir uns den jetzt einfach mal an. So als Film, der jetzt irgendwie als nächstes da ist einfach.
Ja, das ist also, wie gesagt, Thema Kino werden wir in den nächsten Folgen, da können wir euch mal ein bisschen spoilern, schon mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Da könnt ihr euch auf was freuen. Aber ja, wie gesagt, Tenet wird, glaube ich, in der nächsten Folge gut besprochen, weil das gönne ich mir auf jeden Fall nächste Woche. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Auch wenn ja die ersten Stimmen schon sagen, ja, ist okay. Also ist jetzt. Aber ich muss auch sagen, im selben Atemzug hat derjenige seine Top-Liste an Nolan-Filmen gepostet und da war Interstellar auf dem letzten Platz. Dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob ich auf diese Stimme hören sollte.
Ja, gut.
Und fand dann hier Dunkirk super, super geil und Memento und die sind ganz oben gewesen. Und ich denke mir, das sind so die Dinge, die ich nach unten schieben würde. Aber ist auch egal. Was ich noch gesehen habe, und da will ich nur ganz kurz anreißen und deine Meinung einmal zu hören, vielleicht hast du es auch gesehen, weil dann wollen wir mal rüber switchen, würde ich sagen. Mhm. Wir haben einfach Entzug hier gehabt, Leute, tut uns leid. Ich habe mir die zweite Staffel How to Sell Drugs Online Fast angeguckt. Und ich muss sagen, ich kann und will diesen Hype nicht verstehen. Wirklich nicht.
Hast du die erste auch geguckt?
Ja, ich habe so hart gecringed, Alter. Die erste war noch halbwegs in Ordnung und dachte mir, okay, cool. Die zweite ist aber so hart auf dieses, oh, dieses Digitale, überall müssen irgendwelche Einblendungen von Handys sein und SMS und irgendwelche, jetzt tippt einer und da muss auf jeden Fall was zu sehen sein. Und dann diese Charakterentwicklung komplett bescheuert. Ich habe einen Kotzreiz gekriegt bei der Sendung. Und halt, ich saß auf der Couch und denke mir, wie unrealistisch kann man diese Geschichte noch machen? Wie sehr Breaking Bad wollen die werden? Ich verstehe es nicht. Und dann bin ich, und,
oh. Soll ich meine Meinung dazu sagen?
Ja, bitte.
Weil ich sehe es nämlich andersrum. Ich fand die zweite Staffel besser als die erste. Die erste fand ich nämlich so lala und dachte mir so, ja, okay. Und dachte dann so, ja, gut, guckst du mal die zweite. Und fand die zweite halt echt gut, also echt sehr unterhaltsam, weil ich finde, dass die Dialoge viel natürlicher geworden sind und du raus bist aus diesem sehr hölzernen Sprechen, was du ja auch bei deutschen Sachen sowieso immer hast. Auch so ein Dark hat sehr hölzernes Sprechen, was so in so Produktionen irgendwie immer drin hast im Deutschen. Und ich finde, in der zweiten Staffel haben die es geschafft, das sehr gut rauszubekommen. Nicht ganz, also immer noch, aber schon deutlich so, dass es sich mehr nach Sprechen irgendwie anhört. Und natürlich ist es eine absurde Geschichte, die jetzt auch nicht so passieren wird im echten Leben. Aber nee,
darum geht's mir gar nicht. Ich meine nicht, dass das nicht realistisch ist. Ich meine einfach, dass die Geschichte einfach keinen Sinn macht. Dass Dinge passieren, nur damit sie passieren, verstehst du, was ich meine?
Also es was wird denn kein, zum Beispiel?
Ich kann jetzt kein genaues Beispiel nennen, aber es passiert so oft, dass irgendwas passiert, ohne eine plausible Erklärung und um die Geschichte voranzutreiben. Also, ich weiß auch nicht. Wo ich saß da so oft und dachte mir einfach, natürlich, es wurde langsam, es gab langsam so einen Punkt, wo die hätten beenden können. Also meiner Meinung nach hätte die Serie in zwei Staffeln auserzählt werden können. Warum muss jetzt da so ein
ja, aber das ist die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion.
Ja, eben. Und sowas hasse ich, ne?
Es wird bestimmt noch zwei Staffeln weitergehen.
Die Scheiße ist erfolgreich, also machen wir einfach weiter. Ist egal, ob das Sinn macht oder nicht. Ich hasse sowas. Und deswegen gucke ich keine Serien, weil ich genau aus dem Grund, ich konnte auch nicht aufhören, das ist das Problem. Bei so einer Staffel, wenn du anfängst, möchtest du auch wissen, wie die Staffel endet. Ja, und deswegen habe ich mir den ganzen Scheiß angeguckt und es gab, glaube ich, eine Folge. Da saß ich mit Jesse da und dachte, oh mein Gott, kriegen sie den Bogen? Die kriegen den Bogen, oder? Die halbe Folge war so geil, ich habe das so genossen. Die haben endlich mal alle miteinander harmoniert, die Story war geil geschrieben, es war, glaube ich,
aber so funktionieren ja nicht Serien. Folge. So funktionieren Serien ja nicht. Dann bist du vielleicht einfach nicht gemacht dafür, weil
nein, du verstehst mich nicht. Ich meine jetzt nicht, dass alles gut für die Charaktere läuft, sondern ich meine, es harmoniert miteinander. Ja, es ist nicht, es war vielleicht 5 Minuten, mal kein Handy, was geklingelt hat und irgendeine SMS, wo drin stand, blub, 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 und dann wieder getippt und dann hat wieder keiner was gesagt, sondern du hast nur gesehen, wie die Spackos getippt haben. Ich hasse sowas. Das macht keinen Sinn, das ist kein
gutes
Stilelement von der Serie.
Also stört dich das sehr viel.
Ja, das billige Storytelling. Das ist einfach visuell für den Arsch, die Schauspieler machen ihren Job teilweise nicht richtig, es kotzt mich einfach an und dann ist diese Geschichte noch viel zu drüber für dieses ganze Ding. Das hätten die an der Stelle, wo die jetzt sind, da hätten die vielleicht in 2 Staffeln sein können. Die haben so langsam angefangen und plötzlich eskaliert das wie bei Breaking Bad. Und Breaking Bad hat's verstanden. Die fangen langsam an, Charakteraufbau, wieso handeln Charaktere so und so. Und plötzlich haben wir dann Walter White, der plötzlich seine Freundin in
Wind schießt. Ja, ist ja ganz anderes Storytelling. Aber die Serie ist ja auch drüber. Also die nimmt sich ja selber auch meistens nur bedingt ernst.
Mir fällt eine Sache ein. Ein Beispiel, wo ich richtig gekotzt habe. Und zwar, Spoiler für euch, Leute. Jetzt ein Spoiler, wer das noch gucken will. Ich kann es jetzt nicht empfehlen, aber bitteschön. Das ist ja so, dass der, ich weiß nicht, wie sie heißen, der Chef da von der Truppe, ne, der Lauch mit den Locken, der erzählt den anderen beiden ja, dass die Holländer die umbringen wollen, wenn sie nicht weitermachen. Das ist ja eine Lüge offensichtlich. Das wird ja total aufgerollt da in der Staffel und so weiter und so fort. Dann sind die anderen beiden total echauffiert, schießen in den Wind, wollen die Webseite ja löschen und den Rücken kehren und so weiter und so fort. Ja. Und als dann quasi die ganze Geschichte, wo die sich getrennt haben und da an diesem See standen und die Alte dann da diese neue Webseite rausholt, war der eine Typ da total hellauf begeistert. Geil, machen wir jetzt unser eigenes Ding. Und ich denke mir nur so, okay, ihr habt euch so drüber aufgeregt, ihr wolltet aussteigen und ihr habt nur weitergemacht, weil ihr dachtet, ihr werdet umgebracht. Jetzt seid ihr ausgestiegen und jetzt kommt irgendeiner mit einer neuen Webseite und sagt, ja, hier, ich habe eine neue Website gebaut und der ist sofort wieder mit dabei. Das macht einfach vom Charakter überhaupt gar keinen Sinn. Das ist einfach so, solche Situationen passieren immer und immer wieder in dieser Serie. Und
aber war es nicht so, dass er unbedingt weitermachen wollte?
Huch, ist das eine Toilette?
Nee, das war Applaus, der manchmal einfach eingeschoben wird bei mir. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Ja, du brauchst da zwischendurch mal, ne? Damit du.
Ich weiß nicht, woher das kommt, das hört nicht auf. Keine Ahnung. Ich wollte aber sagen, wollte er nicht unbedingt weitermachen, weil er diesen Konflikt mit seinem Vater hatte, dass sein Vater irgendwie jetzt auch kein Geld mehr hat, obwohl er immer sehr wohlhabend war, dass Sachen da irgendwie gefändet werden vom Gerichtsvollzieher oder so. Und dass er das erste Mal in der Position ist, sein eigenes Geld zu verdienen und dadurch Anerkennung von seinen Eltern zu haben.
Ja, aber warum muss er erst eine neue Website her? Also ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also sagen wir mal so, diese eine Lüge, die der da gemacht hat, die ist jetzt nicht so drastisch gewesen, dass man da komplett alles in den Wind schießt. Und wenn doch, dann sollte man konsequent bleiben. Weil dann macht man das, weil man nur dafür gearbeitet hat, weil man Angst hatte. Und jetzt einfach, das ist einfach, vielleicht ist es eine sinnvolle Entwicklung des Charakters, aber nicht auf eine Folge gestreckt. Nicht am Anfang der Folge, ich hasse dich, du hast mich belogen, Ende der Folge. Komm, wir machen unser eigenes Ding, total gute Idee. Ich hab da zu viel gekriegt. Und ständig solche Situationen, deswegen.
Wie gesagt, du kannst es nicht mit Breaking Bad vergleichen, weil es nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Du hast ja Szenen auch, wo er nur so tut, der Moritz, wo er sagt, ja, die wollen uns umbringen. Und dann richtig schlecht einfach weint. Und das wird ja auch nicht aufgelöst. Die nehmen das ja trotzdem ernst dann. Und das sind so Elemente, wo die Serie sich selber einfach nicht ganz so ernst nimmt, glaube ich. Und das will sie auch gar nicht. Und deshalb würde ich das nie so sehen oder jetzt auf so richtig strukturell sinnvolles Storytelling achten, sondern ich fand die Serie einfach unterhaltsam, weil sie Spaß gemacht hat, weil sie bunt ist, weil sie eine unterhaltsame Geschichte irgendwie erzählt. Und das reicht mir dann auch. Zumindest dafür. Das war jetzt nicht mein Anspruch, dass die Serie so krass künstlerisch ist.
Ganz ehrlich, ich hab auch keinesfalls die Serie verglichen mit Breaking Bad, weil ich denke, das ist ein Konkurrent für Breaking Bad. Sondern eher, weil die Serie sich sehr an Breaking Bad hält vom Verlauf her. Und dieses immer wieder eine neue Scheiße drauf und es hört einfach nicht auf, dass es scheiße ist, sondern es kommt immer noch einer drauf und die kommen einfach nicht aus dieser Kacke raus. Das ist halt dämlich. Das ist halt einfach dämlich.
So. An der Stelle, ich muss gerade mal gucken. Moment, ich muss das mal suchen. Sei empfohlen ein Video-Essay zu der ganzen Sache. Das heißt nämlich, How to Sell Drugs Online Fast ist, in Klammern nicht, das deutsche Breaking Bad. Ist von GigaTV Mac, ist also so ein branded Kanal. Aber von, ich weiß nicht, ob es von Marco persönlich oder von seinem Kollegen. Jesus Christ. Die haben da auf jeden Fall sehr, sehr gute oder ein sehr gutes kleines Essay drüber gemacht. Kann ich empfehlen, falls ihr euch da noch mal genauer mit beschäftigen wollt.
Es gilt auch hier immer, bildet eure eigene Meinung, ne? Also es gibt solche und solche.
Aber selten habe ich dich so ranten gehört.
Ja, ich finde es einfach schade, wirklich. Also ich bin der Meinung, es gibt viel zu wenig gute deutsche Produktion. So, da bin ich einfach der Meinung. Aber ich bin dann aber auch der Meinung, dass man sich nicht dann von anderen irgendeinen Scheiß abgucken sollte, den man selber nicht perfekt hinkriegt. Man sollte einfach versuchen, eigene Sachen zu machen. Und ich dachte bei der ersten Staffel, es ist soweit. Wir haben mal endlich eine Netflix-Produktion aus Deutschland, die versucht, mal was Neues zu machen. Am Ende ist es aber nicht was Neues, sondern was Aufgewärmtes, was aber wiederum nicht gut wieder aufgewärmt wurde. Weißt du, so eine Mikrowellenscheiße, die dann, wo du weißt, das ist eine Lasagne, aber die Lasagne schmeckt einfach nicht gut.
Ich find's krass, wie hart du das mit Breaking Bad vergleichst. Das würde ich gar nicht tun.
Vergleich dir mit Breaking Bad.
Ja, weil du sagst, es ist wieder nur aufgewärmt.
Es ist aber einfach aufgewärmt. Das ist jetzt nichts Neues. Und das ist einfach. Das ist so pseudo-kreativ. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wir sind kreativ, guck mal, wir hacken jetzt. Das Einzige, was ich den lassen muss, ist, dass halbwegs realistisch halt nicht so dieses Pseudo-Hacken, so Matrix, so ich drücke auf Tasten und plötzlich bin ich im Pentagon, sondern es ist halt, ne, programmiertechnisch noch halbwegs sinnvoll. Aber Ich weiß nicht, es ist diese, boah, vielleicht regen mich auch am meisten einfach diese bescheuerten Einblendungen auf. Warum muss alles immer digital sein und Apps hier, Bitcoins da, Nachrichten da, dann klingelt das Handy, dann wird das eingeblendet, wer da anruft, anstatt das mal auf eine kreative Art und Weise filmisch zu lösen, das kriegt man auch hin.
Aber du bist dann auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe, weil es soll halt absolute popkulturelle Referenz zu jetzt gerade sein, ne?
Ja, aber stell dir mal vor, du guckst die Serie in 20 Jahren.
Natürlich, aber darauf ist sie ja überhaupt nicht ausgelegt, weil Netflix halt jetzt Views haben ja, möchte.
So eben, deshalb. Deswegen ist das absolut nichts für mich und das habe ich jetzt verstanden und ich werde auch definitiv nicht die dritte Staffel gucken.
Ja, dann guck was andere, guck Dark oder sowas.
Ja, das muss ich auch noch mal machen, aber wenn ich da genauso enttäuscht bin, dann verliere ich mein Vertrauen in irgendjemanden.
Ich glaube, da wird kein Handy eingeblendet. Meinst oder du? Oder wenn dann sehr, 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 sehr wenig auf jeden Fall.
Gut. Wir sollten mal anfangen mit dem eigentlichen Thema heute. Wir haben drei Filme, drei wunderbare Filme, über die wir reden können.
Fast so gut wie How to Sell Drugs Online Fast.
Was?
Fast so gut, auf einem Level auf jeden Fall.
Ach so, fast so gut, meinst du eigentlich, ne?
Soll ich einfach mal anfangen?
Ja, mach mal bitte.
Okay. Also, Platz 18. Wir sind mittlerweile schon bei Platz 18, auch krass. Einer flog über das Kuckucksnest von 1975. Directed by Milos Forman.
Welcher Platz war das jetzt?
18.
18th place. One flew over the cuckoo's nest. From the year 1975. And the Regisseur ist Milos Forman.
Richtig blöd, diesen Gag auch 18 Mal einfach durchzuziehen, das alles nochmal dusselig in Englisch zu sagen.
Ja, ist doch, hey, das ist ein Knaller. Ich lach jedes Mal, wenn ich, das noch mal mir anhöre. Ja, ein Film, den ich auch wieder, also ich glaube, wir haben heute drei Filme, die ich, na gut, nicht drei, aber zwei davon habe ich, nee, auch nicht, ist egal. Ich habe einer Flug übers Kuckucksnest, habe ich sehr lange vor mir hergeschoben. Das ist ein Film, den hat mir ständig irgendjemand empfohlen, der ist ständig in irgendwelchen Top-Listen drin. Jack Nicholson ist da wohl so richtig erst aufgeblüht bei diesem Film und deswegen haben wir uns den jetzt mal gegönnt, ne? Also ich habe ihn mir gegönnt.
Hast du ihn? Ich habe ihn auch das erste Mal jetzt gesehen, tatsächlich, vor kurzem.
Ja.
Auch ja, deswegen. Ja, man muss dazu sagen, vorneweg, das ist einer der wenigen Filme, ich glaube, drei haben es insgesamt nur geschafft, die alle fünf großen Oscars gewonnen haben. Also, oh Gott, ich kann einfach nachgucken hier. Steht er hier? Trick. Sehr viel, viel einfacher. Also, bester Film. Bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Regie und bestes Drehbuch. Und das haben, glaube ich, nur irgendein sehr, sehr alter Film und Schweigen der Lämmer geschafft. Und der ein halt.
Sehr alter Film und Schweigen der Lämmer.
Ja, ich weiß nicht, der war von 1930 oder so, hat keine Ahnung.
Geil, geiler Film. Ja, gut. Ja, da gab es also wahrscheinlich auch nur fünf Kategorien, ne?
Und da gab es auch nur fünf Menschen irgendwie, die Filme gemacht haben. Also es geht in einer Flug über das Kuckucksnest um den Hauptcharakter, Jack Nicholson, der nicht im Film so heißt, aber das können wir halt besser so uns drauf beziehen. Und der wird aus einem Gefängnis, weil er da wohl ein bisschen Stress gemacht hat, in eine Nervenheilanstalt, also in eine Psychiatrie gebracht und soll da beobachtet und diagnostiziert werden und kommt dann mit den ganzen Patienten da in Kontakt und lebt dann da mit denen. Und die sind halt alle sehr ja, eingefallen oder gefangen auch so ein bisschen in ihrer Psyche und so. Und er ist dann der da so ein bisschen Schwung reinbringen möchte. Und ohne zu spoilern, kann man sagen, er wird so ein bisschen Opfer des Systems dann auch, oder?
Ja, gut, die durchschauen ihn ja quasi am Anfang schon direkt, ne? Also, Jack Nicholson spielt da jemanden, der sehr ausgefuchst ist. Ein sehr ausgefuchster Charakter und der weiß oder er dachte zumindest, dass er quasi besser dran ist, wenn er sich in die Nervenheilanstalt einweisen lässt, anstatt da seine Jahre im Gefängnis abzusitzen. Also er ist halt so ein kleiner Ganove, würde ich sagen, so wie ich ihn einschätze. Und das durchschauen auch direkt die Ärzte am Anfang des Films schon. Und deswegen hat er es da nicht sonderlich einfach. Ist so meine Sicht der Dinge gewesen.
Ja, vor allen Dingen geht er ja davon aus, dass die Zeit, die er noch im Knast hat, ich weiß nicht, wie viel das war, irgendwie acht Monate oder sowas.
War das nicht Monate? Nee, das waren Jahre, oder? Acht Jahre. Aber
es war jetzt nicht so krass viel, auf jeden Fall.
Nee, also es ist machbar, theoretisch.
Und dass er denkt, okay, dann sitze ich die ja lieber hier ab, anstatt im Knast, bis ihm irgendwann im Film gesagt wird von einem Mitarbeiter oder
Ja, von der Ärztin, von dieser, wie heißt sie?
Die von, ach, von der Louis, Schwester.
Louis Fletcher, genau.
Die Schwester. Genau. Diese Zeit in der Nervenheilanstalt ist nicht begrenzt. Der kommt halt, wenn dann erst raus, wenn die sagen, er ist gesund. Und er versucht ja die ganze Zeit, sich so ein fröhliches Leben aufrecht zu erhalten oder das aufzubauen überhaupt, was sehr, sehr schwer ist, gerade wegen dieser unfassbar guten Hauptdarstellerin. Ja. Also diese Oberschwester, die dafür Zucht und Ordnung sorgt, die ist echt auf einem Level mit Skyler aus Breaking Bad, finde ich, weil ich kann die so überhaupt nicht ab in diesem Film.
Ich habe die eher mit der von Harry Potter, mit, wie hieß die nochmal?
Dolores Umbridge.
Ja, genau, so ja. In der Art, so ein Charakter spielt die.
Und ich finde immer, wenn man solche Charaktere so hasst irgendwie, wenn sie spielen, dann haben sie es echt gut gespielt.
Ja, ja.
Und ich hatte auch gehört oder gelesen, dass während der Dreharbeiten sie nicht mit der restlichen Truppe zusammen war. Also sie musste dann auch irgendwie getrennt von denen wohnen und so, damit die halt nicht so einen fröhlichen Kontakt miteinander haben am Set, sondern dass das so getrennt ist, damit es im Film auch genauso umgesetzt werden kann.
Ja, ich hatte auch gerade gelesen, dass sie wohl den Film anfangs überhaupt nicht gucken wollte, weil sie ihre Performance richtig, richtig gruselig fand oder irgendwie unangenehm.
Ist es ja auch. Es ist ja auch unangenehm.
Also ich muss sagen, jetzt mal allgemein über den Film wieder. Also ich war ich sehr geflasht, dass als plötzlich ein sehr junger Danny DeVito mitgespielt hat. Also den kenne ich halt nur.
Ah, Moment.
Stimmt. Ich habe auch erst dreimal hingucken müssen. Stimmt. Und dachte mir, Alter, ist er das wirklich? Aber ja, ich meine, er ist aus den 70ern, der Film. Ne? Da war er jetzt, was weiß ich, Anfang 30 oder so. Wir kennen den wahrscheinlich so erst ab Mitte 50 gefühlt. Aber, also wie gesagt, der Film ist toll besetzt auf jeden Fall. Die Story.
Ich hab den nicht erkannt, ne?
Gar nicht?
Ich hab ihn nicht erkannt, nein. Scheiße.
Sehr schön. Ich muss sagen, die Story. Also ich habe ein kleines Problem mit dem Film. Also ich mochte den Film sehr gerne, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Es ist aber wieder so dieser innerliche Konflikt, dass ich denke, so Platz 18 der besten Film aller Zeiten, uff. Der Film ist nämlich sehr, ja, wie soll ich das sagen, der hat kein konkretes Ziel. So, und das hat mir gefehlt mit dem Film, dass du quasi den Film guckst und weißt gar nicht, wo es jetzt hingeht. So, was passiert jetzt? Also auch nicht auf eine spannende Art und Weise, sondern auf so eine.
Genau, ja.
Es passiert einfach so, das ist wie aus dem Leben gegriffen, der Typ ist jetzt in dieser Nervenheilanstalt und du hast jetzt nicht als Ziel, er bricht aus oder er wird geheilt, sondern er ist einfach drin und du erlebst das mit, ne? Du erlebst,
aber ich finde,
wie er mit dieser Gruppe quasi konfrontiert wird, sich mit denen anfreundet, denen irgendwie auch ein bisschen mental ein bisschen aufhilft, deren Hintergrundgeschichte, das muss ich sagen, das haben die sehr gut gelöst, sehr gut geschrieben, wie die Charaktere erklären. Also die gehen nicht hin, das ist A, das ist B, der hat solche Hintergrundgeschichten, sondern du erfährst quasi über die gesamte Laufzeit des Films, welcher Charakter welche Hintergründe hat und am Ende halt auch, wieso die quasi in dieser Anstalt sind.
Genau, das wandelt sich ja dann auch teilweise sehr von Charakteren, die du ganz anders eingeschätzt hattest oder so. Genau. Ich wollte dazu sagen, ich finde, das hatte so ein bisschen Tarantino-Vibes, weil du ja da auch teilweise so Handlungen hast, die einfach irgendwo anfangen und irgendwo so aufhören. Und vom Storytelling fand ich das so ein bisschen ähnlich auf jeden Fall. So eine Gruppe Männer, die halt so ohne konkretes Ziel einfach da sind, wo auch sehr viel über Dialoge läuft und sowas.
Ich glaube, das kommt daher, dass es auch viel Kammerspiel war. Ich glaube, deswegen hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt. Also Tarantino würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast recht, es geht in die Richtung. Man ist eigentlich hauptsächlich die ganze Zeit in der Nervenheilanstalt, in diesem Raum, wo die therapiert werden oder auf dem Innenhof. Da gibt's halt auch Ausreißer-Szenen, wo man aber dann sich freut. Also man freut sich mit den Charakteren, dass sie quasi mal was anderes sehen. Das gibt es halt auch in dem Film. Aber hauptsächlich ist das Ganze halt fast schon Kammerspiel. Ja, find ich tatsächlich, ist ein wichtiger Film. Ich glaube, der war auch wichtig für Jack Nicholson, weil danach kamen ja wirklich die Knallerrollen eins und nach dem anderen. Ich dachte halt erst, es wäre seine erste Rolle gewesen, hab nochmal nachgeguckt. Nein, er hat vorher, glaube ich, auch schon 15 Filme gemacht oder so, aber von denen habe ich noch nie gehört. Noch nie.
Dementsprechend. Es passt auch sehr gut, muss man dazu sagen, zu ihm. Ja. Also, er spielt ja immer so diesen Mafia-Bösewicht, hab ich so das Gefühl. So eine leicht überzogene, bisschen verrückte Rolle, die so einfach hau drauf ist. Das,
ja, halt einfach, der einfach. Kann den Psycho halt richtig gut spielen.
Genau.
Ne? Also, Mafia jetzt nicht unbedingt, aber wenn du jetzt mal wirklich an Shining denkst oder wie hieß der Film? Jetzt muss ich mal selber eben nachgucken. Der hat einige Filme gespielt, wo er quasi diesen Psycho so krass raushängen lässt. Und das kann er in dem Film halt auch sehr gut unter Beweis stellen.
Vor allen Dingen, ich finde das gruselig, weil ich einen Bekannten habe, der sehr, sehr ähnlich aussieht wie Jack Nicholson.
Oh Gott.
Das ist echt ein bisschen gruselig. Ich finde auch die Charakterentwicklung sehr gut. Also von ihm auch, von allen anderen sowieso, aber auch von ihm. Ja. Finde ich schön umgesetzt. Und mit einem guten Plot drin am Ende, so ein bisschen. Was ich aber sagen wollte, ist, dass da ja auch unfassbar viel Gesellschaftskritik drin steckt. Ja. Weil, jetzt so ein kleiner Spoiler, irgendwann kommt werden die Motive aufgedeckt der Leute, die da sind. Und ein recht großer Teil ist halt freiwillig da. Und die werden halt trotzdem in diesem System irgendwie gefangen und klein gehalten und mit Medikamenten vollgepumpt und irgendwie sehr unmündig behandelt. Also sie sind ja erwachsene Menschen und könnten eigentlich tun und machen, was sie wollen, aber sie werden da irgendwie festgehalten. Und Jack Nicholson, der eigentlich auch frei sein will, aber das nicht darf. Und diese Institution sagt, nein, du kriegst das jetzt aber und du wirst jetzt aber so behandelt und du machst jetzt aber das hier. Und ich glaube, deshalb ist der auch so weit oben gerankt, weil der halt so eine sehr krasse Gesellschaftskritik auch in Amerika irgendwie da reingebracht hat.
Ja. Aber wie gesagt, das ist halt einer so dieser Filme, wo ich mir denke, da haben wir heute noch so einen. Aber das ist vielleicht auch einfach so die subjektive Ansicht. Ich verstehe einfach nicht, wie es sein kann, dass so viele Menschen diesen Film so gut finden. Weil es kann halt einfach sein, dass das nur Leute gucken, die den. Also das ist halt wahrscheinlich. Ich versuche es gerade irgendwie in meinem Kopf selber zu begründen, weil ich gerade selber drauf komme. Also es ist wahrscheinlich so, der Film ist ein bisschen älter. Diese ganze Bewertungssystemgeschichte kam später dazu. Das heißt, diese ganzen Menschen, die diesen Film wahrscheinlich am Ende gar nicht verstehen oder gar nicht mögen würden, haben den gar nicht bewertet. Weißt du? Und die Leute, die den Film bereits kannten oder den nachträglich geguckt haben, weil er so gut gerankt ist, haben ihn natürlich dann auch gut bewertet, weil er irgendwie in dein Schema passt. Ne? Also dieser Film ist auch ziemlich schwierig zu finden. Den mussten wir jetzt, glaube ich, beide für 6 Euro bei Amazon Prime kaufen, weil es gefühlt keine Blu-ray dazu gibt, keine DVD. Bei Netflix und Co. findest du den auch nicht. Das heißt, der ist eigentlich nur so hoch gerankt. Und da will ich ihm jetzt nicht irgendwie sagen, dass er schlecht ist oder da nicht hingehört. Aber es gibt viele andere Filme, die den Platz eher verdient
hätten. Ja, er ist halt nicht so epochal, ne? Er ist ein bisschen kleiner einfach.
Es ist ein super Film. Es ist ein toller Film, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber auf Platz 18, der besten Film aller Zeiten,
Der wäre so, wenn er jetzt in einem Filmjahr rausgekommen wäre oder in so einem Oscar-Jahr, dann wäre das so der Geheimtipp. Den man sich mal so, ne, wenn man noch so mal was Schönes dabei haben will, dann guckt man sich den nochmal an.
Deswegen, also auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, würde ich sagen.
Ich fand den schön, ja.
Aber was sagt denn unsere andere Liste? Wo ist der da auch? Wo habe ich die jetzt gespeichert?
Hier. Soll ich schon mal überleiten zum nächsten?
Warte, das will ich kurz noch nachgucken, was jetzt auf Platz 18 war auf dem. Aber auf Platz 18 war Shawshank Redemption, die Verurteilten. Oh. Der auf Platz 1 der anderen Liste war. Nee, der ist auf Platz 17 hier. Das hatten wir letztes Mal schon. Rear Window von Alfred Hitchcock. Wie heißt
das auf Deutsch?
Rear Window kenne ich nicht.
Ja, das Fenster zum Hof ist das.
Ah, okay. Und jetzt gucke ich. Und One Flew Over the Cuckoo's Nest ist Platz 23 sogar auf der langen Liste. Ja, gut. Also er scheint wohl irgendeine elementaren Bedeutung für die Filmgeschichte zu haben. Welchen, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Da habe ich persönlich jetzt nicht rausgesehen. Kann sein, dass er Vorbild für viele andere Filme war, dass er Karrieren gestartet hat für Jack Nicholson und Co. Aber
so. Kommen wir einfach mal zum nächsten Film, denn ich weiß nicht, ob wir die restliche Folge jetzt darüber machen müssen, aber wir haben ja, du hast es ja gerade schon gesagt, einer flog übers Kuckucksnest, war jetzt nicht so einfach zu bekommen.
Ja.
Aber dieser Film war nicht einfach zu bekommen.
Junge, das war die Hölle, ey. Wir haben richtig gerungen mit uns.
Also,
Platz 19, Die Sieben Samurai von 1954. Directed by Akira Kurosawa.
Boah, Junge, jetzt wird's schwierig. 19th Place.
Ich möchte den Originaltitel.
Shishin no Samurai from the year 1954. Ich bin richtig verwirrt. And the director is Akira Kurosawa.
Hello. Also es war schwierig, den zu bekommen. Also wir saßen nach der letzten Aufnahme hier und haben gesagt, ja gut, wir wollen den jetzt gucken. Na? Und dann haben wir geguckt, so die Standardwege abgeklappert, so Netflix geguckt, okay, da gibt's ihn nicht. Amazon Prime, da gibt's ihn nicht. Und auf Amazon gibt's ihn online, digital auch nicht zu kaufen. Und dann haben wir gesagt, scheiße, dann müssen wir uns wohl die DVD kaufen oder die Blu-ray.
Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm, weil ich sammle ja eh so eine Scheiße. Ne? Also ich dachte mir jetzt, okay, dann holst du dir die DVD dafür, hast sie im Regal stehen. Mein Gott, das ist einer der besten Filme. Also der ist ja auf der anderen Liste. Ne? Ist das auf Platz 3. Ja, also wir sind
krank.
Das ist wirklich fast einer der besten Filme offiziell aller Zeiten, wenn man alle Bewertungen aus dem ganzen Internet zusammenpackt. Und das musste ja einen Grund haben. So, und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht und sind sogar noch in den Gebrauchtwarenladen gefahren.
Ich wollte gerade sagen, also auf Amazon gibt's den auch nicht auf DVD oder so zu kaufen. Und im Gebrauchtwarenladen gibt's den, also in so einem, wir waren ja extra so einem Film-Musik-An- und Verkaufladen, gab's den auch nicht. Und das Problem dabei ist, es gibt eigentlich nur 3 Versionen irgendwie, glaube ich. Oder 2? Ich weiß nicht mal.
2.
Also, es gibt einmal die Originalversion, wie sie auch bei IMDb gelistet ist. Das ist die internationale Version, die nur auf Japanisch erschienen ist, mit englischem Untertitel und 3,5 Stunden geht. Und dann gibt es irgendwie noch eine deutsche Variante. Ich glaube, den gibt's nicht mal mit englischer Synchro, oder? Und dann
gibt's also auf der DVD, die wir gekriegt haben, ist ja noch nicht mal mehr eine japanische Tonspur drauf. Das ist einfach nur der synchronisierte deutsche Film.
Genau, und der ging zum Glück 2,5 Stunden. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie würden wir den schon gerne sehen. Hat den zufällig jemand? Haben wir über Twitter gefragt. Und es gab tatsächlich wen, der uns den zugeschickt hat. Deshalb, ich weiß den Namen gerade nicht, aber vielen Dank dafür.
Wir bedanken uns jetzt recht herzlich bei denen per Namen und du hast die DVD, die habe ich dir dann übergeben.
Ja, die liegt noch am Fernseher.
Ja, aber guck mal, jetzt steh auf und guck nach,
wie die heißen, Alter. Nein, das ist zu weit weg.
Die scheiß DVD ist fast 90 Euro wert. Du guckst jetzt nach und fragst und guckst.
Mein Gott,
also. Ja, ich guck jetzt hier, Moment.
Oh, Gottes Willen. Ich glaube ja wohl jetzt hier.
Ja, hi.
Da bin ich wieder. Guten Tag. Ja, ich hab's gefunden. Also vielen Dank an Diana und Thomas. Dankeschön für diesen Film.
Vielen Dank, ihr beiden. Ihr seid der Hammer, weil das ist halt wirklich nicht selbstverständlich. Ich als Sammler würde meinen, also wenn ich die DVD hätte, wenn das mein Besitz wäre, würde ich die nie und nimmer irgendjemandem schicken. Die ist viel zu wertvoll. Also 90 Euro für eine DVD ist schon echt viel.
Ja, also und, danke auf jeden Fall, dass ihr mir den geschenkt habt. Ich werde den auf jeden Fall.
Hey, dann haben die mir den geschenkt. Ja, ich hab dir den nur ausgeliehen. Nein, Quatsch. Vielen Dank. Und wegen euch durften wir diesen elementaren Teil der Filmgeschichte tatsächlich sehen. Und es war eine Erfahrung, oder?
Es ist von 54, es ist mit der älteste Film, den ich je gesehen habe. Und der gilt, habe ich gelesen, als der erste Actionfilm, der je gedreht wurde, so in dem Maße. Und es geht um ein Dorf, was, spielt alles in Asien oh Gott, was ist das für eine Zeit? So Anfang des 19. Jahrhunderts.
Also die haben gerade so Schusswaffen, würde ich sagen.
Genau, also vielleicht so Mitte, Ende 18. Jahrhundert. Auf jeden Fall gibt es ein armes Dorf, was von Banditen angegriffen wird. Meistens so einmal im Jahr. Und also zur Erntezeit, wenn es sich richtig lohnt. Und die sagen so, scheiße, das kann hier nicht weitergehen. Die klauen unsere Frauen und nehmen unser Essen weg. Und dann machen die sich auf die Suche nach Samurai, die das Dorf verteidigen. Und dann gibt es einen älteren Samurai und der sagt, okay, ich mach das und baut dann eine Gruppe von 6 weiteren, also insgesamt 7 auf. Und dann geht's darum, wie sie diese Gruppe zusammenstellen und dann versuchen, das Dorf zu verteidigen.
So ist halt. Also quasi große Krabbeln in
Mann, jetzt hast du mir voll meinen Gag geklaut! Es ist basically das große Krabbeln! Es ist genau diese Handlung. Einer zieht aus, ja, könnt ihr unser Dorf verteidigen? Ja, okay, wir Hampelmänner machen das mal. Machen die das.
Ja, aber man muss da ganz ehrlich sagen, eigentlich sind es nur 6 Samurai, ne? Da haben die uns ganz schön verarscht.
Spoiler, Spoiler.
Die haben uns, ja gut, das passiert ungefähr im ersten Drittel, aber ist egal. Also einer von denen ist halt nur, ist kein richtiger Samurai. Aber ist auch egal, das ist eigentlich völlig irrelevant.
Ja, es ist wirklich irrelevant.
Ja, also ich muss sagen, ich habe Angst gehabt vor dem Film. Ich habe richtig Angst gehabt. Und jetzt nicht so Horrorfilm-Angst gehabt, sondern wir reden hier über einen Film, der aus den 50ern ist, ein Schwarz-Weiß-Film, da bin ich gerade eh erst so im Kommen, würde ich sagen. Also da habe ich gerade eh erst so den Zugang zu gefunden. Dann ist es eigentlich ein japanischer Film, den wir aber in einer völlig verschnittenen Version geguckt haben. Es fehlt eine ganze Stunde, Timon.
Wo
es
auch immer die ist. Ich weiß nicht, wo die ist, aber ich glaube,
es nicht war gemerkt? Jetzt nicht schlimm. Doch, es waren so viele Plotholes da drin, die haben so viel da rausgeschnitten. Da waren teilweise Gags, die nicht funktioniert haben, weil du gemerkt hast, dass die an der falschen Stelle was weggeschnitten haben. Also, ich will nicht sagen, dass das jetzt. Also ich bin halt jemand, ich möchte eigentlich immer die komplette Version sehen, aber ich schaffe es noch nicht mal mehr, eine Folge Dragon Ball auf im Originalsprache zu gucken, weil ich einfach mit dem japanischen und den englischen Untertiteln, ich komme da nicht mit klar. Das ist mir zu viel auf einmal und ich möchte mich auf den Film konzentrieren. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir die deutsche Version gucken. Auch wenn die deutsche Version viele Übersetzungsfehler hatte, meiner Meinung nach, da hat jetzt sehr viel Teile des Films haben tatsächlich auch gefehlt. Das hat man, gut, vielleicht hab nur ich das gemerkt, aber es hat mir zwischendurch einfach der Sinn an manchen Stellen, also jetzt, man hat gemerkt, da fehlt was. So, ne, so ganz einfache Geschichte. Andersrum gesehen bin ich aber auch sehr zufrieden, dass wir den Film überhaupt geguckt haben. Weil,
auf jeden Fall.
Es ist wirklich, boah. Also,
ja, also sehr schön. Also ich fand ihn sehr, sehr schön. Gerade auch am Anfang war ich überrascht. Weil ich auch diese Angst hatte wie du, so, ja, okay, sehr, sehr alter Film, also irgendwie fast 70 Jahre oder so. Ja. Aber der hat ein richtig, richtig gutes Tempo drauf. Und wenn der jetzt in Farbe gewesen wäre oder so, hättest du das, glaube ich, nicht unterscheiden können, ob der jetzt aus den 70ern ist oder aus den 50ern.
Ja, also auch die Charaktere. Also ich habe am meisten Angst gehabt, dass es halt so sehr ernst japanisch ist, weil die Japaner, die sind ja doch schon nicht gerade für ihre Komödien bekannt, würde ich jetzt einfach mal sagen, sondern auch gerade so ein Thema wie das, wirklich, das, so ein Dorf ist in Gefahr, die holen Samurai dazu, die beschützen und dann gibt's halt einen großen Kampf. Da dachte ich halt nicht, dass da viel Humor bei rumkommt, sondern dass es ein sehr ernstes Thema ist. Aber die Charaktere bringen da sehr viel Spaß mit rein. Also im Sinne von, die lockern da die Situation halt auf.
Ne? Also ich finde, da ist ein echt richtig gutes Drehbuch bei, weil du diese sieben Leute hast und jeder Charakter ist anders. Und du hast nicht diese, so, ja, wir sind jetzt so sieben Leute und wir verteidigen das, sondern jeder bringt so seinen eigenen Charme irgendwie mit in die Gruppe und du hast so einen, der ist halt lustig und dann diesen weisen Alten, der die Gruppe so ein bisschen anführt und den einen, der so ein bisschen so ein bisschen aussätzig ist und also ich finde das vom Storytelling gut gemacht, von den Charakteren, vom Drehbuch auch und ich fand ihn auch filmisch sehr gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass der zu der Zeit schon filmisch so umgesetzt wurde, wo sich halt richtig Gedanken gemacht wurde.
Ja, du, also überleg auch mal, was sie für Mittel hatten und was sie da auf die Beine gestellt haben. Also alleine, Alter, der Kampf am Ende, ne? Wo die da im Schlamm versinken und heilige Scheiße. Also da, also und es ist auch nicht so ein. Was ja in Filmen gerne gemacht wird, ist, dass Filme unrealistisch werden. Also das heißt, dass jetzt zum Beispiel jemand mit einem Pfeil und Bogen jeden Schuss trifft. Das passiert in dem Film nicht. Es ist realistisch. Selbst die Samurai, die quasi da als Kampfgötter gelten in dem Moment, die quasi das Dorf retten müssen, die verkacken auch mal. Die hauen mal daneben. Die fallen auf die Fresse. Und das ist sehr, sehr echt gemacht, dieser Film. Also da ist jetzt noch nicht viel mit Helden und Anti-Helden. Auch diese Banditen. Da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen schade, dass man die Banditengruppe nicht auch noch mal ein bisschen mehr beleuchtet hat.
Aber vielleicht war das in der Stunde drin, die jetzt rausgefallen ist.
Echt? Ja gut, das kann sein, aber
weil der Banditenanführer, der war ja schon so ein bisschen herausstechend da durch sein Auftreten und durch seine Optik, aber der wurde halt nicht weiter drauf eingegangen.
Ja, aber es ist wirklich, also es ist eine Herausforderung, das muss ich sagen, es ist kein Film, den man mal eben zwischendurch guckt, sondern da musst du dich krass drauf einlassen. Also es ist auch
fand ich gar nicht. Fand ich also gar nicht. Ich fand, der ging eigentlich bei mir relativ schnell um und ich fand ihn auch echt unterhaltsam. Also ich hatte jetzt, bei anderen Filmen hatte ich tatsächlich mehr Probleme, da dran zu bleiben. Und
echt?
Ja, ich weiß es nicht unbedingt aus dieser Liste, aber an sie, also ich fand den jetzt sehr, sehr zugänglich. Ich hätte nicht gedacht, dass der aus 54 so einfach geht.
Sagen wir mal so, also ich habe auch mit schlimmeren Anführungszeichen geredet, also mit einem anstrengenden Film. Ist aber dennoch, ich glaube, ich hätte diesen Film niemals gestartet, wenn wir den Podcast nicht hätten. Nee, bin ich ganz fester Überzeugung von. Weil das ist am Anfang doch ein bisschen schwierig reinzukommen, muss ich sagen. Jetzt nicht, weil der Film ist verkackt, sondern weil ich persönlich kenne keine, ich habe keinen Zugang zu japanischen Filmen. Ich kenne die Ghibli-Filme, ja, ich kenne Animes ohne Ende, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen älteren japanischen Film gesehen. Und das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du jetzt Hollywood-Filme, deutsche Filme und japanische Filme gegenüberstellst. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, wie diese Filme produziert wurden. Und da erstmal reinzukommen, fand ich persönlich für mich jetzt gesehen, war jetzt keine Herausforderung, aber es war ja mal was anderes. Also ich habe mich hier hingesetzt und wusste nicht, was mich erwartet.
Es gibt eine Szene, da wird irgendwie, glaube ich, nur Berg gezeigt oder Dorf oder so. Und dann kommen diese Samurai ins Bild gelaufen. Und das fand ich so bemerkenswert irgendwie, dass, ich weiß, 54, da wurden auch schon krass monumentale Filme gedreht. Aber wie sich doch Gedanken gemacht wurde, auch mit Kameraperspektiven und Montage zu arbeiten, weil die ja gesagt haben, okay, wir haben diesen Bildausschnitt und dann kommt ihr von hinter der Kamera reingelaufen. Da ging es nicht nur darum, wir erzählen jetzt, ihr geht in dieses Dorf, sondern man hat geguckt, wie kann man das filmisch am besten umsetzen oder am interessantesten und dann noch so einen zusätzlichen Point als nur Storytelling reinzubekommen. Und das fand ich echt richtig gut gemacht. Richtig.
Auch alleine die Tatsache, also die hatten ja eine krasse Hürde. Da muss man halt auch immer noch dran denken. Die hatten eine krasse Hürde. Und zwar mussten die bei dem Ganzen, also es ist ja wirklich ein Gewusel. Da sind ja wirklich hunderte Leute gewesen, die da vor der Kamera stehen.
101 Personen sollen zumindest laut Infos in diesem Dorf wohnen.
Wie viele?
101.
Oh, okay. Aber die Herausforderung ist halt, gerade weil es ein Schwarz-Weiß-Film ist, kannst du visuell nicht viel nachhelfen, dass du die Charaktere wiedererkennst.
Und es wird auch noch bei Nacht gedreht teilweise.
Und es wird bei Nacht gedreht. Du hast halt, also das ist halt auch schön, ne? Dieses Spiel mit Licht und Schatten ist halt bei den Schwarz-Weiß-Filmen immer eine ganz geile Geschichte. Aber dass du die Charaktere so schreiben kannst und dass die Charaktere so gut spielen, dass du die wiedererkennst, finde ich schon bemerkenswert. Also das ist eine Hürde, die musst du erstmal nehmen, die musst du erstmal schaffen bei so vielen Menschen, weil du im Kampf am Ende sind so viel, da ist wirklich so viel los, ne? Und du erkennst trotzdem, wer ist. Und das finde ich, das fand ich wirklich großartig. Mochte ich sehr gerne.
Ja, das fand ich auch. Ich wollte sagen, die Asiaten waren in diesem Film auf jeden Fall so ein bisschen Hintern bezogen. Es wird doch der ein oder andere nackte Männerhintern zu sehen sein.
Ich fand die Frisuren auch geil. Die Frisuren waren
ja auch, Alter. Die das waren war, on point. Also du siehst ja den Ansatz der Perücke irgendwie. Aber das ist auch echt so schön gemacht. Oder diese ganzen, alle Bauern sehen ja wirklich bescheuert aus, ne?
Ich hab den Typ geliebt, der Schamhaare im Gesicht kleben hatte. Da war ein Typ, der hat den betrunkenen Samurai da quasi rangeholt. Und der sah aus, als hätte ihn einer Schamhaare ins Gesicht geklebt, damit er so aussieht, hätte einen Bart gehabt. Großartig.
Die haben alle den Gesichtsausdruck von Ronald Weasley, als er das erste Mal diese Riesenspinnen im Wald sieht. Genau so gucken die alle die ganze Zeit.
Der eine Bauer mit dem Pferd, der guckt halt die ganze Zeit, als würde der panische Angst haben. Ich glaube, der hat nur den einen Gesichtsausdruck die ganze Zeit im Film, oder?
Ja.
Durchgehend panische Angst, großartiger Typ.
Und ich fand auch schön, wie die dann gefeixt haben mit den Bauern und dann hier auch nochmal einen Gag gemacht haben und die aufs Korn genommen haben.
Und
wo du auch gemerkt hast, so ernst du diese Story auch erzählen könntest, die haben extra darauf geachtet, dass sie zusätzliche Humorelemente in diesen Film reinkriegen.
Ja. Finde ich toll. Deswegen, also, man kann viel Angst vor dem Film haben, gerade auch, also, sagen wir mal so, jetzt, wo ich die geschnittene Version gesehen habe, bin ich fast gar nicht mehr so abgeneigt, den normalen nochmal zu gucken. Aber wie gesagt, da haben wir wirklich die Problematik, es ist halt auf Japanisch. Du guckst dir 3,5 Stunden diesen Film an und er ist komplett auf Japanisch. Es ist nicht
Wobei einfach. Ich glaube, es würde dem Schauspiel besser tun, weil die deutsche Synchro natürlich, die also sie hat dieses typische, so ein bisschen Western-Synchro. Und ich finde, teilweise haben sie doch einen ganz guten Ton getroffen, dass du auch die Charaktere unterscheiden konntest, dass du so ein bisschen Humor reingebracht hast. Aber ich glaube trotzdem, dass es einiges von dem nimmt, was du als Schauspieler einfach rüberbringen willst.
Immer, Alter. Also es gibt wenige Filme, wo ich sage, da ist die Synchro. Also ich mag die deutsche Synchro allgemein. Jetzt, na klar, in den 60ern oder wann kam der Film? 62 kam der in Deutschland.
Ja.
Von dann ist auch die Synchro. Das ist halt wirklich, weiß ich nicht. Also du merkst halt, da ist nicht viel Arbeit drin gewesen. Die haben da einfach den ne?
So, muss halt aber, so. Also die müssen ja doch alles irgendwie auf Japanisch übersetzt haben. Und dann. Ja,
ich glaube eher, die haben die Englischen, oder?
Ja, das denke ich auch. Die
Englischen einfach auf Deutsch übersetzt. Ich kann mir sonst nicht erklären, wieso da so viele Übersetzungsfehler drin sind.
Aber es sind halt teilweise, Worte im, im Text drin, die ja im Englischen auch so nicht vorkommen. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau was, aber so, als Beispiel jetzt so, du tu nicht gut oder so. Also so typisch deutsche Worte.
Gut, jetzt nicht explizit das. Ja, also das haben die natürlich von sich aus da reingemacht.
Ne? Ja, ja, genau. Also, aber so ein bisschen Eigenleistung steckt halt schon drin.
Ja, ja, ja. Ja, dementsprechend, ich glaube schon, dass der Film noch mal ganz anders wirkt, wenn man ihn im Original guckt. Gar keine Frage. Das ist aber meiner Meinung nach die Champions League. Den Film im Original zu gucken, ist einfach Champions League. Weil du musst auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Du kannst ja, wenn du einen englischen Film im Original guckst, verstehst du ja so zumindest halbwegs, ne, wenn du jetzt normal Englisch sprichst, manchmal verschlucken die Wörter, manchmal hast du einen Akzent, den du nicht verstehst, dann kannst du im Untertitel nochmal nachgucken. Wenn du jetzt aber einen japanischen, das ist mein Problem, wenn ich jetzt einen japanischen Film gucke, verstehe ich kein einziges Wort. Ja. Das heißt, ich muss die ganze Zeit den Untertitel mitlesen, um zu verstehen, was da gerade passiert, und kann währenddessen nicht drauf achten, und das ist mir immer sehr wichtig, wie agieren die Schauspieler miteinander, wie ist die Kameraführung und so. Das ist das, was ich an Filmgucken sehr liebe. Und das kann ich halt nicht, wenn ich die ganze Zeit nur Untertitel lese. Und das stresst mich dann. Und gerade auf 3,5 Stunden getrimmt, muss man vielleicht irgendwann mal machen. Ich glaube, man kommt auch deutlich einfacher mittlerweile an die Originalversion dran, weil die gibt's auch noch mal in verschiedenen Versionen, auch als Import und so weiter. Vielleicht könnte ich mir das irgendwann mal auf einer Filmbörse oder so. Aber fürs Erste soll das reichen. Und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es kommen auch noch ein paar, die auch in einer ähnlichen Zeit oder so spielen, wo wir mal gucken. Also einer kommt bald, der ist noch älter.
Ich bin gespannt, wann wir den ersten Stummfilm haben. Also Metropolis ist ja ein Stummfilm. Ich glaube, M ist auch ein Stummfilm. Die Charlie Chaplin-Filme sind Stummfilme.
Oh Gott.
Aber da bin ich richtig.
Soll ich spoilern ein bisschen bei Metropolis, wo der liegt?
Nochmal was? Was
soll ich dir spoilern, auf welchem Platz Metropolis liegt?
Ich kann selber nachgucken, war, ne? Aber ja, ich glaube, du meintest also gerade damit, der noch älter ist, meinst du, glaube ich, Platz 24, oder?
Ja, genau.
Weil der Film, der ist purel, ich liebe diesen Film.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Nee. Den gucke ich jedes Jahr mit meiner Mutter an Weihnachten. Aber das will ich
Gina euch. Gina Wild goes wild. So. Ja.
Wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Hier, komm.
Ich würde. Platz 20. Nein, komm, den machen wir nächstes Mal. Komm, wir sind schon über die Stunde. Wir müssen
Alter, komm, jetzt mach, Alter. Jetzt, wir können doch jetzt. Du mit deinen Stunden. Wenn die eine Stunde hören, dann hören die auch eine Stunde 30. Jetzt komm, hau den nächsten noch hinterher.
Richtig aggro einfach.
Ja, du mit immer mit deine Oma-Uhrzeiten hier. Komm, lass mal. Ja,
man muss ins Bettchen auch. Also, Platz Nummer. Was ist denn das? Wo sind wir jetzt hier? So, Platz Nummer 20. Genau, Platz Nummer 20. 7 von 1995, directed by David Fincher.
20th Place. 7 mit einer 7 in der Mitte. From the year 1995 and the director is David Fincher, the one and only. Hello,
everybody. Yes, genau. Also zwei Detectives, Morgan Freeman und Brad Pitt, ermitteln in einem Fall, wo ein Serienmörder Morde begeht auf Grundlage der 7 Todsünden. Also Völlerei, Gier und sowas. Und da wird's knifflig in dem Mordfall.
Wie kurz du dich hältst. Da habe ich jetzt knifflig hin.
Schalte nächste Mal wieder ein.
Erfahrt ihr um 20.15 Uhr. Alter, 7. Ich habe mir den gestern noch mal reingezogen, ne? Ich habe den Film viel zu früh gesehen. Viel zu früh. Ich habe den, glaube ich, mit 14 oder so habe ich den geguckt. Und ich habe, nee, nicht mit 14. Ne, ich glaube, ich habe den gerade mit 16 gesehen, weil der ab 16 ist. Ich glaube, den habe ich mit 16 geguckt und habe den nicht, also den Sinn dahinter nicht verstanden. Fand den, glaube ich, ganz doof damals. Großartig. Oh mein Gott, ich bin neu verliebt in den Film, obwohl ich schon wusste, worum es geht und was am Ende passiert und wie auch immer. Aber ich muss mehr von David Fincher gucken. Ich habe jetzt richtig Bock gekriegt. Twin Peaks habe ich richtig Bock jetzt. Ich habe Bock auf Twin Peaks. Diese ganze allgemeine Stimmung, dieses der ganze Film ist gefühlt nur im Regen und gleichzeitig strahlt die Sonne und das ist dieses ganze Feeling in dem Film ist einfach geil.
Also ich wollte auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir den jetzt so schnell hier abfrühstücken. Nochmal
gehen. Wieso? Wir können uns Zeit lassen. Also ich gucke auf
Uhr. Ja, ich muss gleich los.
Ich muss ins Bett.
Ja, ich muss ins Bett, genau. Aber 7 ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das sage ich als jemand, der eigentlich so Kriminalfälle, es ist ein Mord passiert, es wird ermittelt, eigentlich immer ziemlich langweilig finde. Und ich finde, der ist so heftig gut gemacht. Allein weil David Fincher so ein guter Regisseur ist, meiner Meinung nach. Ich finde dieses ganze Setting, es regnet so unfassbar in dieser Stadt, es ist so bedrückend irgendwie da drin. Plus, ich finde die Idee erstmal an sich geil, mit diesen 7 Todsünden, weil alle Morde irgendwie anders sind und anders umgesetzt sind. Und diese ganze Mysterium, was um den Mörder gemacht wird, finde ich auch sehr, sehr schön. Der kommt ja auch nicht im Vorspann irgendwie vor und so. Und bei
ja, das finde ich richtig gut.
Bei Letterboxd wird er, glaube ich, wirklich als letzter Schauspieler genannt. Und einfach nur, der wurde ja auch nicht beworben, dieser Film, mit dem Schauspieler, der den Mörder am Ende spielt. Tut euch einen Gefallen, guckt einfach nicht nach.
Find's aber geil, dass er im Abspann, wenn der Abspann beginnt, der allererste Name
ist. Ja, klar,
der Abspann beginnt und er ist der erste Name, weil er halt im ganzen Film nicht vorkam. Super, mega, mega richtig. Idee.
Ja. Und was wollte ich? Ach so, genau. Ich finde, also der Plot am Ende oder das Final, würde ich jetzt mal sagen, finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Also rundherum wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Definitiv. Ich finde auch das Schöne an dem Film ist einfach, es wird sich auf den Fall konzentriert. Du hast so oft irgendwelche Thriller oder irgendwelche Kriminalserien, wo einfach so viel links und rechts noch erzählt wird, was völlig interessiert keine Sau. Du willst wissen, wie es mit dem Fall vorangeht, ne?
Und haben wir noch eine Liebesgeschichte hier? Mensch, ja.
Ja, hier noch eine Liebesgeschichte, da ist der Cop doch noch irgendwie abtrünnig geworden und oder hat keinen Bock mehr auf seinen Job und das Einzige, was du in dem Film hast, ist die Beziehung zwischen der Rolle von Brad Pitt mit seiner Frau und quasi die Hintergrundgeschichte von Morgan Freemans Charakter, dass er quasi kurz vorm Ruhestand ist. Aber ansonsten hast du nur diesen Fokus auf den Fall. Und nachdem dieser Fall quasi erledigt ist, ist auch Ende. Punkt. Mehr brauchst du nicht erzählen. Weil das ist genau das, was diesen Film ausmacht. Das gefällt mir. Und ich habe jetzt mal geguckt, tatsächlich, ich wollte es eigentlich schon da die ganze Zeit mit vergleichen, aber scheinbar ist David Fincher auch Executive Producer bei Mindhunter gewesen. Und Mindhunter fand ich richtig gut. Das ist auch eine Netflix-Produktion. Die erste Staffel mochte ich sehr gerne. Und genau das, was ich gerade gelobt habe und was sie auch in der ersten Staffel sehr beibehalten haben, haben die in der zweiten Staffel komplett verkackt. Also die zweite Staffel ist halt wirklich so nicht krass gesehen, gefüllt mit Nebenstories und da geht's dann auch teilweise um Charles Manson und diese Manson-Family und ist egal, wir reden jetzt nicht über Mindhunter, aber
das sagen, meine ich. David Fincher hat ja auch House of Geldes, House of Cards. Cards.
Hat er auch gemacht, auch, ne?
Executive Producer, genau. Und The Social Network, wo wie heißt er denn jetzt? Tarantino gesagt hat, das ist der beste Film des Jahrzehnts.
Ja. Also der war halt richtig gut, ne? Ich gucke jetzt hier gerade nochmal, Benjamin Button hat er gemacht, Zodiac hat er noch gemacht, also ich habe schon ein paar Filme gesehen, Panic Room, The Game habe ich auch gesehen, also ich habe schon ein paar Fincher-Filme gesehen, aber ich muss sagen,
und ich finde seine Kameraführung auch so geil, diese auf Augenhöhe und weiß nicht, der Charakter setzt sich, die Kamera geht mit, genau in der gleichen Bewegung mit runter, das ist sehr, sehr schön, auf sehr kleine Details wurden da irgendwie geachtet.
Genau. Und deswegen will ich mir jetzt auch endlich mal demnächst Twin Peaks angucken. Ich meine, Twin Peaks war doch auch von ihm, oder nicht?
Das weiß ich gar nicht genau. Ich kenne den gar nicht.
Twin Peaks, bin ich bescheuert jetzt, Alter? Twin Peaks, war das nicht von ihm?
Ich kann dir das gleich sagen.
Doch, vielleicht. Regisseur. Nee, David Lynch. Ah, scheiße, ich vergesse. Fincher und Lynch, Alter. Trotzdem. Ich verwechsel die ständig. Scheiße. Aber da habe ich dann die ganze Zeit gedacht so, fuck, wenn jetzt Twin Peaks genauso ist. Aber Twin Peaks ist, glaube ich, dann noch mal eine ganz andere Schiene. Weil Lynch macht natürlich noch mal ganz andere Filme. Aber David Fincher, auch ein großartiger Regisseur. Und gerade mit 7 hat er bewiesen, er weiß, was er in dem Film erreichen möchte. Und das hat er auch erreicht. Und nicht mehr und nicht weniger hat sich auf das Wichtige konzentriert. Und das ist manchmal mehr wert als irgendwie. Der kann den Charakteren auch Tiefe geben, ohne viel über die zu erzählen. Das war es einfach auch. Ja. Und fand ich großartig.
Ich glaube, 7 hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass Fight Club so gut geworden ist.
Meinst du?
Weil Fight Club ist ja auch von ihm. Und ich glaube, filmisch hat er sich da noch mal so ein bisschen weiterentwickelt.
Ach so, du meinst quasi, dass er sich damit vorbereitet hat. Ich meine, Brad Pitt hat in dem Moment ja auch schon so teilweise Nase gebrochen, ne, und hat so eine Dinger über der Nase.
Ja, hab und der, so ein bisschen dieser lustige Funfact mit dem Arm, dass er sich beim Dreh den Arm wirklich gebrochen hat und deshalb im Film einen Gips trägt. Haha, jetzt kennen wir den auch noch mal. Ja.
Mörder. Nee, großartig. Und das halt ein Film, also, wie gesagt, das ist das Problem, was ich am Anfang der Folge angesprochen habe hier. Das ist halt ein Film, der gehört für mich auch auf den Platz. Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht, ob das subjektiv so ist, weil ich persönlich das jetzt empfinde, oder weil er wirklich dahin gehört. Ist schwierig mit dieser Liste tatsächlich.
Nein. Ich kann für mich sagen, für mich persönlich gehört er auf jeden Fall dahin.
Auf der anderen Liste ist übrigens Platz 20 Stanley Kubricks 2001 Space Odyssey.
Oh, okay.
Der kommt auch noch. Da kannst du dich auch mal drauf freuen. Da muss ich auch noch mal rewatchen, weil den habe ich, glaube ich, auch zu früh gesehen. Und Star Wars Episode 5 ist auf Platz 19. Okay. Und damit, glaube ich, weit vor den anderen, weil wenn ich in die andere Liste gucke, da ist fast nichts, was Star Wars. Ja gut, Platz 28 ist der nächste, aber naja. Wunderbar, wunderbar. Das war 18 bis 20, ne?
Wir haben es noch durchbekommen. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir haben jetzt für nächstes Mal wieder was zu gucken. Ich glaube, nächstes Mal wird noch so ein bisschen, da habe ich auch noch ein bisschen Respekt vor. Und dann kommen wir wieder in etwas neuere Gefilde.
Willst du uns nicht eigentlich erzählen, wie zwei glorreicher Lunken ist der Film?
Gut, Leute, falls euch diese Folge gefallen hat, folgt uns überall und bewertet uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, hoffentlich, wenn dann wieder eine Folge kommt, immer montags.
So ist es. Instagram, Leute, 42 Podcast, guckt mal rein. Da machen wir zwischendurch schon mal ein bisschen Storytime, ne? So wirklich Content wissen wir doch nicht, was wir da posten sollen, aber es wird schon.
Macht's
gut. Und guckt sieben. Sieben ist super easy zu gucken. Einfach auf Netflix gucken. Die anderen beiden auch gucken, aber sieben haben wir jetzt super wenig drüber geredet. Gönnt euch den Film. Je mehr man darüber redet, desto mehr weiß man und das sollte man eigentlich nicht. Guckt einfach den Film, wenn ihr noch nicht kennt. Bis zum nächsten Mal, Freunde.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüssi.